Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast Zeit für mich. Zu Gast ist heute Lena Giswein und sie ist Diätologin mit Schwerpunkt auf Ernährungstherapie bei Picky Eating und ARFID.
Ja,
ist das richtig?
Ja? ganz ARFID. Genau.
Ja, da werden wir gleich dann erfahren von dir, was das bedeutet. Im Grunde genommen geht es darum, dass Kinder da jetzt mehr als wählerisch sind beim Essen und dass es sich durchaus um eine behandlungsbedürftige Störung beim Essen handelt. Gell? Magst du uns dieses Kürzel mal erklären?
Gerne. Also ARFID ist eine englische Abkürzung für den englischen Term, der für die Diagnostik dieser Essstörung benutzt wird, nämlich für Avoidant Restrictive Food Intake Disorder.
Okay.
Also es ist auf Deutsch übersetzt eine vermeidend restriktive Essstörung, eigentlich sogar nur Nahrungsaufnahmestörung.
Ja.
Und die betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn es eben nicht behandelt wird oder nicht so gut behandelbar ist. Da können verschiedenste Hintergründe dahinter stecken. Das ist eben nicht aufgrund der Erziehung der Eltern so der Fall, sondern es ist wirklich eine Essstörung, die kann von Anfang an schon ab dem Beikostalter bestehen. Das kann daran liegen, dass die Kinder vielleicht Angst haben vor unangenehmen Folgen oder gefährlichen Folgen der Nahrung. Das kann Gründe haben, dass sie das schon mal erlebt haben, zum Beispiel bei einer Allergie oder Verschlucken, Erstickungsängste oder Zahnschmerzen, Mandel-OPs, so schmerzhafte Erlebnisse. Es kann aber auch sein, dass es einfach ohne Grund diese Angst da ist, wie bei einer Angststörung. Dann gibt es nur den Grund, dass die Kinder sehr wenig Hunger verspüren. Also sie spüren ihren Körper nicht so gut. Und die haben dann auch wenig Interesse am Essen. Das kann ein weiterer Grund sein. Und einen dritten Grund gibt es dann auch noch. Also wir haben jetzt gehabt Angst vor den Folgen und
die schlechten Esser sozusagen.
Die wenig Hunger haben und wenig Interesse am Essen. Und dann kann es auch nur einfach dieser Ekel sein oder dieses unangenehme Gefühl, das nicht aushalten zu können im Mund. Oder auch schon den Geruch oder die Geräusche beim Essen. Oder diese Empfindungen im Mund eben. Oder den Geschmack. Also die sensorische Wahrnehmung, die ist für manche Kinder dann auch so unangenehm, so unerträglich, dass sie manche Lebensmittel, besonders Konsistenzen oft, nicht im Mund aushalten.
Das erinnert mich ein bisschen, ich war eine Zeit lang in Indien und danach habe ich wirklich viel Ekel empfunden. Ich konnte jahrelang keine Eier essen zum Beispiel.
Okay.
Ja, also hat sie dann wieder bereinigt, aber das war sicher 10 Jahre.
Hat es da ein schlechtes Erlebnis mit den Eiern gegeben, oder?
Nein, es war einfach die Hygiene, die dann wirklich dazu geführt hat, dass es mir geekelt hat vor gewissen Lebensmitteln.
Es ist auch immer so ein guter Vergleich. Indien ist jetzt eh was weiter weg liegt. Also asiatische Länder, die essen ja oft ganz andere Dinge als wir. Die haben Krokodil statt Spanferkel oder gebackene Würmer oder Spinnen. Und das nimmt man da ganz gerne als Beispiel für diesen Ekel, den ganz kleine Kinder empfinden vor Lebensmitteln, die sie noch nie gegessen haben oder mit denen sie vielleicht ein negatives Erlebnis hatten. Das können wir Erwachsenen uns schlecht vorstellen bei Lebensmitteln, die ja ganz banal sind wie Kartoffelpüree.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe wirklich schon Das war in Spanien, habe ich jemanden kennengelernt und der hat dann gesagt, I don't like the texture. Also genau
Das
dieses Gefühl im
Mundgefühl, ja.
Mund. Ja, genau. Und gibt es da auch also ich glaube, es gibt ja auch einen Zusammenhang zum Beispiel mit Autismus, oder?
Auch oft, ja.
Ja.
Also Autismus-Spektrum-Störungen, die sind ja ganz oft behaftet mit diesem, ich brauche ganz klare Strukturen. Und beim Essen gehen dann oft nur die Lebensmittel, die wirklich immer gleich schmecken.
Ja.
Das ist nicht bei jedem Autisten, bei jeder Autistin so, aber schon sehr oft zu beobachten, dass es eben dann so klare Linien auch braucht, bei Geschmack, bei Verpackung manchmal sogar. Also viele Eltern verzweifeln, wenn die Lebensmittelhersteller die Verpackung verändern oder eine Marke irgendwie auf einmal nicht mehr die Chicken Nuggets produziert oder die jetzt in Dino-Form und nicht mehr rund. Diese kleinen Details schrecken dann schon manche ab,
Ja.
weil sie so klare Vorstellungen haben von dem Essen, das sie jetzt als sicher empfinden.
Verstehe. Ah, es hat was mit Sicherheit zu tun. Da können wir
Genau.
ja vielleicht auch gleich auf die Ursachen kommen.
Ja, die Ursachen, wie schon gesagt, manches ist schwer greifbar, wie dieses nicht aushalten können, also sehr, sehr, sehr sensibel im Mund sein oder im Geruch, Mund, Gehör generell, also alles, was durchs Essen irgendwie angesprochen wird, all diese Sinne, dass da Hypersensibilität da ist. Aber es kann sogar das Gegenteil sein, dass man sich schlecht spürt hier, dass man extreme Reize braucht, zum Beispiel extrem harte, crunchy Lebensmittel oder sehr, sehr scharfe Lebensmittel oder sehr kalte oder sehr warme.
Okay. Und in was für einem Alter entwickelt sich das meistens?
Das kann, wie gesagt, schon ab der Beikostreife sein. Also wenn es wirklich diese, vielleicht auch nicht nur, aber vor allem, wenn es diese Empfindlichkeit betrifft, kann das wirklich schon auch ab Geburt bestehen, dass es Probleme beim Stillen gibt oder wenn der Hunger schlecht gespürt wird. Wobei Hunger ist sowas, das entwickelt sich auch erst. Also Hunger haben wir nicht ab Geburt an automatisch, sondern wir lernen die Fähigkeit, Hunger zu spüren. Das
Interessant.
hörst du jetzt im Hintergrund wahrscheinlich, oder?
Na, no, das passt
Okay.
schon. Ja, danke, dass du dir da eben auch Zeit nimmst, obwohl du im Urlaub bist. Das müssen wir ja gleich dazu sagen, gell?
Ja, drum
Ja.
geistert da hinten nur wer
Kein
herum, der.
Problem. Na, weil ich finde das ganz interessant. Ich beobachte das bei meinem Neffen. Der hat mehr so die Tendenz, ich sage immer, du bist ein kleiner Stopfer. Also
Der muss
der,
das spüren, so die Fülle im Mund vielleicht.
ja, vielleicht, oder auch, weil es war zuletzt wirklich so, es kam alles gleich wieder danach raus.
Oh
Rein,
je.
raus. Ja.
Und auch sowas, wenn man sie häufig übergeben muss, das können wir Erwachsenen sicher eher nur nachvollziehen. Wenn ich mich oft übergeben habe, vielleicht nach einem bestimmten Lebensmittel, dann ist sie auch nicht mehr so gern.
Das ist klar, ja. Aber vielleicht, oder wie kann ich den Unterschied erkennen, ob das jetzt sozusagen schon eine Störung ist
Ja.
oder ob das normal klingt
Ja.
jetzt komisch, aber du
Nein,
weißt, was ich meine.
es gibt unbedenkliches Picky Eating, sagt man da, oder wählerisches Essverhalten. Das ist teilweise auch von Natur aus so vorgegeben. So um den zweiten Geburtstag herum sind ganz viele Kinder auf einmal wählerischer als davor. Das höre ich ganz oft in Beratungen. Ah, bei der Beikost, da hat es alles gegessen, das Kind, da gab es keine Probleme. Und dann, so 1,5, 2 Jahre, wie es alt geworden ist, da hat es begonnen. Und da hat sich die Lebensmittelauswahl eingeschränkt. Ist oft auch ein Beginn, auch von der Essstörung Aphid, aber auch ein ganz natürlicher Schutzmechanismus. Mein Schutzmechanismus. Es ist oft der Beginn von dieser Essstörung, aber eben auch oft eine ganz normale, vorgegebene Phase, um uns zu schützen, weil Kinder mit 2 Jahren schon eher mobil sind. Die laufen ja schon relativ sicher herum, die können sie weiter wegbewegen von den Eltern. Und da ist es von der Natur so vorgesehen, dass sie nicht alles, was sie finden, in den Mund stecken und essen, sondern dass sie nur mehr die Lebensmittel essen, die sie schon sicher kennen und die sie ganz oft gesehen haben und gerne essen.
Spannend, ja, ist eigentlich.
Ja. Hier kann es oft schon, also hier kann die Erziehung oder die Beziehung der Eltern und des Umfeldes die Problematik verstärken. Weil es wäre ja eine natürliche Phase, wo wir uns keine Sorgen machen sollen und wo wir einfach das wenig zum Thema machen sollten, dass das Kind jetzt wählerischer ist, ja, dann hat es das mal ein Randl. Aber wenn das Kind sehr leicht ist oder vielleicht eh schon im unteren Gewicht, leichter als die Kindergartenkollegen, die Gleichaltrigen, dann machen sie Eltern natürlich schnell Sorgen. Boah, mein Kind isst jetzt zu wenig und ist zu eingeschränkt. Oder wenn, auch wenn das Kind normalgewichtig ist oder vielleicht sogar mehrgewichtig und die Eltern haben Angst, dass es nicht ausgewogen genug ist, dass sie so einen Druck verspüren, das Kind gesund ernähren zu müssen. Auch da verstärken sie dann leider oft bewusst oder unbewusst diese wählerische Entwicklung, weil sie wollen ja, dass das Kind jetzt was anderes isst. Und so entsteht dann Druck. Auch wenn sie es vielleicht ganz nett zu verkaufen versuchen, so, ja, schau, das schmeckt ja wie das andere, das du schon kennst. Na, kost einmal ein bisschen für die Mama. Das sind Dinge, die vielleicht nicht wie Druck erscheinen auf den ersten Blick, aber es ist doch fürs Kind so eine Erwartung, die dann entsteht. Boah, meine Eltern hätten mich vielleicht lieber oder die Oma hätte mich lieber, wenn ich mehr essen würde. Aber ich kann es irgendwie gerade nicht. Oder es ist Autonomiebedürfnis dahinter. Und dann lasse ich mir erst recht nicht reinreden. Na, jetzt will ich aus Prinzip nur mehr die Spaghetti mit Butter. Jetzt kommt mir da absolut keine Soße dazu, wenn du mir die so aufdrängen willst. Das heißt, in der Phase wäre es super wichtig, dass Eltern das mit Ruhe, mit Gelassenheit über sich ergehen lassen, dass das Kind halt eine Zeit lang nicht das isst, was sie sich wünschen würden, auch wenn sie es bei der Beikost vielleicht schon gegessen hat. Und wenn die Phase nicht vergeht, das ist jetzt schwer einzuschätzen, aber ich würde mal sagen, wenn es tendenziell eher weniger Lebensmittel werden, also von der geringen Auswahl dann nochmal welche wegfallen, oder wenn es länger als ein Jahr besteht, da ist auf jeden Fall eigentlich nicht nur nach einem Jahr. Wenn die Eltern sich wirklich unsicher fühlen, dann können sie auf jeden Fall auf Unterstützung bestehen. Es ist ja leider in Österreich so, dass Ernährungsberatung auch von Diätologinnen nicht kassenfinanziert wird. Und wenn man wohin kommt, wo es kassenfinanziert wird, dann hat man meistens nicht die spezialisierte Kinderdiätologin vor sich sitzen, sondern eine, die das breite Spektrum an Ernährungstherapien umsetzen muss. Also von 0 bis 100 Jahren. Und gerade bei ARFID, wenn es denn die Essstörung dann wäre, ist es wichtig, dass man wen erwischt, der oder die sensibel ist. Und da gibt es eben die Logopädinnen, die Ergotherapeutinnen, die spezialisierten Diätologinnen. Bei den Kinderärzten, Ärztinnen muss man sich da oft wirklich durchsetzen als Eltern. Also hier wird die Problematik oft noch nicht ernst genommen, leider, weil es ist ja eine normale Phase. Aber wenn die Eltern schon sehr beunruhigt sind und dann dieser Druck entsteht, dann wird es meist von allein nicht besser. Und wenn diese Phase jetzt schon mehr als ein Jahr dauert, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht von alleine vergeht und dass es sich vielleicht ja doch um eine Essstörung handelt.
Und wie stehen dann die Chancen, sagen wir, ich kriege jetzt wirklich Beratung und lerne vielleicht auch damit umzugehen als Elternteil, dass sich da was verändert?
Sehr groß. Also, dass sie die Problematik, die die Eltern sehen, verändert, das wird langsam, Stück für Stück so passieren. Aber was mir alle Eltern berichten, es nimmt irrsinnig den Druck raus. Wenn ihnen jetzt eine Fachperson ausrechnet, was ist der Bedarf des Kindes, theoretisch deckt es den durch die aktuelle Lebensmittelauswahl ab. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Ist die Energie abgedeckt oder müssen wir vielleicht was anreichern, Trinknahrungen für eine Zeit lang einsetzen, damit das Kind zunehmen kann, wenn es im Untergewicht ist? Und dann auch noch diese wichtigen Punkte wie: Wie vermeide ich Druck am Esstisch? Wie verkaufe ich meinem Kind wirklich Gemüse? Ganz oft natürlich als interessant. Das beginnt nicht am Esstisch. Das beginnt vielleicht am Markt oder im Garten oder im Bilderbuch oder im Video. Also da denken Eltern dann oft zu eingeschränkt nur an diese Mahlzeitensituation und nicht weiter, dass Kinder eigentlich durchs Spielen lernen, durchs Erkunden, durchs Erforschen und nicht erst bei der Mahlzeit, wenn es am Tisch, am Teller vor einem liegt. Da ist es schon zu nah. Sondern wenn ich das irgendwo weit weg beobachten kann, dann kann ich mich langsam damit sicherer fühlen. Und diese Strategien bekommen Eltern halt in den Beratungen. Auch ganz passend zu ihrer Situation. Und wenn man das dann Schritt für Schritt umsetzt, zu Beginn sie nicht überfordert, sondern wirklich mal nur den Druck am Esstisch rausnimmt und dann nach ein paar Wochen wieder bespricht und dann vielleicht die Strategien verwendet, um neugierig zu machen, dann hat es viel mehr Wahrscheinlichkeit, dass sie die Problematik auch verbessert, als wenn man jetzt die 5 Top-Tipps von Instagram verwendet, wie du deinem Kind Gemüse unterschummeln kannst. Weil es geht ja ganz viel um Vertrauen. Dass das Kind vertrauen kann darauf, dass das Essen sicher ist und dass ihm dann nichts untergeschummelt wird.
Hat also sehr viel mit dem Nervensystem anscheinend zu tun.
Ja, ganz bestimmt, weil hier ist ja nicht nur das Nervensystem der Kinder gestresst, sondern fast von allen, die mit am Tisch sitzen bei der Mahlzeit. Es ist Essen einfach für diese Familien oft schon nichts Schönes mehr.
Und ich denke mal, ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, da entsteht ein irrsinniger Druck jetzt auf beiden Seiten. Aber natürlich könnte man vorstellen, es ist ja auch belastend, wenn man hat Angst, dass das Kind unterernährt ist. Ich denke, es hat da soziale Komponente, vielleicht, dass man das Gefühl hat, ich kann das Kind dort gar nicht hinschicken, weil
Kindergarten,
ja.
Besuche, Restaurants.
Ja, also wenn das so sein sollte, dann bist du eine gute Adresse, sagen wir mal. Hast du vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp, den du gerne mitgibst?
Sicher den Tipp vor allem, dass man sie nicht erst Hilfe holen muss oder darf, wenn eine Störung diagnostiziert wird. In Österreich ist es eh das ja, eigene Vergnügen, wenn man sich so eine Beratung holt zur Gesundheitsförderung. Das heißt, mein Kind ist nicht unbedingt krank, wenn ich zu einer Beratung gehe. Ich hole mir mal Absicherung für meine jetzige Situation, eine Einschätzung, eine fachliche.
Dankeschön, ja. Ganz interessant ist es auch, in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten hast du ja gleich drei Termine. Und zwar geht es da um eine kostenfreie Workshop-Reihe, die nennt sich Food Explorer Sessions für Kinder mit ARFID und selektiven Essstörungen im Frauenzentrum in St. Pölten. Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, das hat sich ganz gut ergeben, weil eben die Leiterin vom Büro für Diversität selbst sich da gut hineinversetzen kann in die Kinder mit sehr selektivem Essverhalten. Und wir haben ja das Ambulatorium Sonnenschein in St. Pölten. Hier tritt es auch gehäuft auf, dass einfach mit Autismus-Spektrumstörung oder ADHS diese Problematik des wenig Essens, des selektiven Essens oft auftritt. Und Einerseits, wie schon gesagt, der Druck am Esstisch sollte mal rausgenommen werden, das haben die Eltern gefragt. Und dann gibt es abseits der Mahlzeiten die Möglichkeit, eben durch so Food Exploring Sessions wirklich die Kinder abzuholen und neugierig zu machen auf Lebensmittelerkundung außerhalb der Mahlzeiten. Das heißt, wir haben bei den drei Terminen wirklich Aufgaben vorbereitet, die die Eltern und Kinder da gemeinsam bewältigen sollen dürfen. Es sind Aufgaben, die Spaß machen, wie irgendwas basteln, auffädeln, anordnen, Landschaften bauen und das eben mit Lebensmitteln, was man zu Hause wahrscheinlich nie machen würde. Und hier nehmen wir uns jetzt mal die Freiheit, dass wir Lebensmittel als Therapiematerial verwenden.
Also
Genau. Und
das ist ein bisschen so, mit Messen spürt man nicht, aber in dem Fall.
in dem Fall kann es helfen. Kann es einmal die erste Angst nehmen vor dem Reis oder vor dem Kartoffelpüree oder auch vor dem Gemüse, wenn man das mal mit der Hand zerdrücken darf oder irgendwie bearbeiten darf. Nicht nur mit dem Mund.
Ich denke mir vielleicht auch so ein bisschen das Mitkochen. Ich beobachte schon, dass das großes Interesse weckt, wenn da was am Herd geschieht. Oder einmal was schneiden lassen, einfach
Ja, schon.
mitwirken lassen.
Schon bei manchen Kindern, also manche interessiert es gar nicht. Ich höre aber auch oft von Eltern, die Kinder mit Aphid haben, dass die wahnsinnig gerne mitkochen. Trotzdem, sie essen es halt nicht. Sie füttern vielleicht dann sogar die Geschwister oder die Kuscheltiere. Aber sie kochen oft schon gerne mit. Und natürlich jedes Erlebnis mit dem Lebensmittel, wie das bearbeiten kann, wie das seine Form verändert, seine Konsistenz verändert, den Geruch verändert, wie das mit Gewürzen verändern kann oder mit dem Pürierstab. Das hilft absolut mit, das Lebensmittel optisch und haptisch besser kennenzulernen. Und so können wir es schon besser einschätzen, bevor wir es in unseren Mund lassen.
Ich
Und vom
würde
Alter her bei diesen Sessions, das ist auch total offen. Da können Kinder mit 2 Jahren genauso schon mitmachen mit ihren Eltern wie ja, Volksschulkinder, Mittelschulkinder.
Verstehe. Ich habe noch eine offene Frage. Kann es auch sein, dass das genetisch bedingt ist?
Ja, es ist schon oft, also das, was ich beobachte in den Beratungen, ich frage natürlich ja immer ab, wie sind die Eltern, wie sind die Großeltern rund ums Essen? Gibt es da jemanden, der so hagelig unter Anführungszeichen war? Und meistens schon. Meistens gibt es einen Elternteil, der das recht gut nachvollziehen kann und einen Elternteil, der sich denkt, was ist denn da verkehrt? Warum geht das nicht? Also es ist sicher etwas dabei, was vererbt wird. Es gibt natürlich Beobachtungen, was steckt hinter Aphid, was steckt hinter diesem selektiven Essverhalten. Und man nimmt an, dass es was mit der Genetik auch zu tun hat, aber es ist noch so wenig erforscht, dieses Thema. Es ist ja erst als Diagnose in diesem Diagnosekatalog seit 2011 mit drin. 2011, 2013, da hat sie das erst als eigenständiges Störungsbild so gezeigt oder wurde halt von der Medizin so definiert und kann jetzt diagnostiziert werden. Davor war es halt einfach unter entweder Angststörung oder sonstige Ess- und Fütterstörung so hingestellt.
Okay, aber ich habe gesehen, es wird schon sehr klar von einer Essstörung quasi abgetrennt.
Es ist eine Unterkategorie.
Ach
Es
so.
ist auch bei uns, wie ich in die FH gegangen bin für Diätologie, da war von Essstörungen nur die Rede. Natürlich, es gibt die restriktiven Essstörungen, um abzunehmen, die meist auch was mit dem Körperbild zu tun haben. Oder es gibt die zur Emotionsbewältigung, dass man zu viel isst, weil es einem irgendwie anders schlecht geht. Aber diese Fütterstörung, die war da noch kein Thema bei mir. Und ich habe 2016 abgeschlossen.
Okay.
Und im deutschsprachigen Raum verbreitet sich das Wissen ja immer ein bisschen langsamer als im englischsprachigen. Das heißt, das ist einfach da noch nicht im Lehrplan gewesen. Habe ich erst dann in der praktischen Arbeit kennengelernt, dass das wirklich ein psychiatrisches Störungsbild ist, was unter die Kategorie Essstörung fällt. Essstörung, Fütterstörung, sagt man auch, weil es halt nur sehr junge Menschen auch oft betrifft. Aber es kann AFID genauso im Erwachsenenalter noch bestehen.
Interessant, ja. Das, was ich auf deinem Instagram-Profil mehrfach Beiträge bemerkt habe, das war so, dass es auch vielfach um die Sprache geht, wie ich dann mit einem Kind rede. Dass ich jetzt zum Beispiel nicht so, wie ich gleich eingangs noch, bist du schlechter Esser. Wie kann man da vielleicht Worte finden oder keine Worte finden?
Ja, meistens muss man sich die Worte einfach nur verkneifen, dann hilft es schon. Und wenn es wirklich ein Problem ist in der Familie mit dem wählerischen, selektiven Essen, dann können sie die Eltern ja mal eine Zeit lang selbst beobachten. Sage ich sowas wie schlechter, guter Esser im Vergleich mit Gleichaltrigen oder mit Geschwisterkindern? Sage ich, der isst brav oder jetzt hast du brav gegessen, brav zusammengegessen. Dieses Essen vom Verhalten oder vom, wie sagt man, dass man es nicht als was Belohnenswertes sieht oder etwas, was man schlecht machen kann. Na, Essen ist neutral. Man isst, wie man isst, und das wird nicht kommentiert. Das wäre einfach das Ideal, nicht nur für Kinder mit dieser Essstörung, sondern genauso für Leute, die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Ne? Da tut es auch weh, wenn jemand sagt, boah, jetzt hast du aber ordentlich zugelangt. Quasi kein Wunder, dass du zu dick bist, weil du isst ja immer zu viel. Dass solche Kommentare kommen oder ja, auch Kommentare zum Körperbild. Das habe ich schon bei Eltern auch erfragt. Was tut ihnen denn weh und was glauben sie, dass den Kindern weh tut? Und das sind schon alleine diese Sätze wie, du musst essen, dass du groß und stark wirst. Ma, du bist aber zart, kriegst nichts zum Essen daheim. Da sind gar nicht nur die Eltern, die gefragt sind, sondern eigentlich das ganze Umfeld. Aber ich habe es gesehen unter Facebook-Kommentaren, das Verständnis des Umfeldes, wenn in deren Umfeld vielleicht keine Essstörung ist oder sie das nie erlebt haben, so in ihrem nahen Umfeld. Das ist leider oft nicht gegeben, dieses Verständnis. Da ist eher das, ach, ihr seid alle verwöhnt.
Ich glaube, es bezieht sich nicht nur aufs Essen. Das ist so, man hat so dieses, wie erziehe ich, glaube ich, wirft sehr viele Fragen auf. Oder generell, was muss man erziehen? Wie soll man erziehen? Ich glaube, das
Sicher.
ist eine Generationenfrage dann. Aber deshalb ist ja gut, dass wir über sowas reden, damit man weiß, ja, gibt da andere Zugänge dazu, ne? Ich werde auf jeden Fall die Veranstaltung gerne verlinken, auch die Termine, die sage ich jetzt gleich einmal. 7.5., 15.5. und 21.5. von 15 bis 16.30 Uhr. Und genau, den Link dazu gibt es dann in den Shownotes und auch deine Profile werde ich gern verlinken.
Dankeschön.
Ja, gern. Im zweiten Teil von Zeit für mich haben wir immer auch eine praktische Übung und diesmal hast du was für uns mitgebracht und ich bin da jetzt dein Versuchskaninchen.
Cool. Ja,
Ja.
es ist die Meditation, die ganz oft bei achtsam Essen eingesetzt wird, diese 5-4-3-2-1 Methode, wo wir unsere Sinne ganz bewusst benutzen. Also alle fünf Sinne und wir gehen von fünf Dingen zu einem Ding, vom leichteren Sinn bis zum schwierigeren Sinn.
Okay.
Da möchte ich die einfach mal anleiten, wenn das so okay ist.
Ja, für gern.
Wir müssen bei dieser Meditation nicht die Augen zumachen, gleich zu Beginn, sondern wir brauchen die Augen. Da kommst du am besten einmal mit zwei tiefen Atemzügen in das Jetzt, in den Körper. Und dann nehmen wir unsere Augen zu Hilfe und konzentrier dich da mal auf fünf Dinge nach der Reihe, die du sehen kannst, die du dir jetzt 2 Sekunden lang ganz genau ansehen kannst.
Ja.
Dann nimmst du 4 Geräusche wahr. Jetzt brauchen wir die Ohren. Dann sind wir bei Nummer 3. 3 Empfindungen, die du irgendwo auf der Haut spüren kannst.
Ja.
Dann 2 Gerüche. Da sage ich immer, man kann auch gern den Körper zu Hilfe nehmen.
Unter der Achsel mag ich
Ja,
jetzt nicht.
genau, dein Fuß. Und das Letzte ist dann der Geschmack im Mund. Das fällt vielen schwer, wenn sie jetzt längere Zeit nichts konsumiert haben davor, nichts gegessen, nichts getrunken. Aber irgendeinen Geschmack können wir meistens feststellen, auch wenn wir
Ja.
den nicht so genau einordnen können. Einfach hinspüren,
Essig
was schmeckt
schmeckt, also
da.
noch, also so, ich weiß zwar nicht, wie es ist, wenn man Eisen im Mund hat, aber es erinnert mich gerade dran.
Und so haben wir jetzt mal alle unsere 5 Sinne, die wir ja am besten auch rund ums Essen einsetzen sollten, einfach mal aktiviert, ganz bewusst auf einen jeweils fokussiert und
Ja.
so sind wir in eine Achtsamkeit gekommen.
Stimmt, da gibt es ja auch diese Rosinenübung.
Ja.
Die mache ich also in einer meiner Fortbildungen immer ganz gern. Auch eine Achtsamkeitsübung und ganz spannend, wenn man sich dann einmal so eine Rosine anschaut.
Und hört.
Ja,
Die
hört, ja.
quietscht.
Genau. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Sehr interessantes Thema. Ich wünsche dir da. Ja, wundervolle Begegnungen.
Danke.
Und ich
Sonst
wünsche dir,
immer.
ja, und ich wünsche dir auch noch einen schönen Urlaub. Sag noch einmal ganz lieben Dank, dass du dir dennoch Zeit genommen hast. Und dann
Ja.
verabschiede ich mich bei all jenen, die uns zugehört haben, zugesehen haben. Dankeschön.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.